fragt sie, Anni, wann warst denn du das letzte Mal in der Kirche?
Ich glaube, das letzte Mal, als ich meinen Vater in Ohio, in Cleveland besucht habe, weil mein Vater geht total gerne zur Kirche. Er liebt die Kirche. Und es ist auch immer fun. Wir singen und es ist guter Gesang, es ist halt Gospel. Es ist einfach wirklich sehr musikalisch und sehr herzlich. Danach gibt es Essen und das ist ja nicht nur, ich praktiziere Religiosität, sondern das ist eine Community, die zusammen ganz, ganz viel machen.
Ich war das letzte Mal in der Kirche zur Beerdigung meiner Mutter.
Oh.
Und ich, ganz ehrlich, ich wäre da nicht freiwillig hingegangen, wenn sie nicht so ein aktives Kirchenmitglied gewesen wäre. Das ist die New Life Church in Honolulu. Also das ist auch eine evangelikalische Kirche. Mein Mann sagt immer, das ist eine Sekte. es ist schon sehr intens, also sehr viel Musik, viel auch irgendwie so poppig oder Gospel. In Hawaii ist es natürlich eher dann Hula und es wird auch auf traditionelle Instrumente irgendwie zurückgegriffen. Ja, und es ist ein Event, es ist quasi so ein Sonntags-Happening. Ich fand es spannend, auch bei der Beerdigung von meiner Mom, wir haben nicht so traurig vor uns hingeredet und ich kenne das auch hier von anderen Beerdigungen in Deutschland, sondern das war so ein Celebration of Life und es wurde gegessen, es wurde getanzt, es wurde gesungen und meine Mutter wurde quasi nochmal für einen Moment in diesem Raum lebendig. Also war für mich auch wirklich total spannend. Ja, also man könnte tatsächlich, was du vorhin gesagt hast, Church is fun.
Die Amerikaner und Amerikanerinnen schaffen das selbst, die quasi den Kirchengang super spaßig zu gestalten. Und in Europa ist das alles immer sehr so pflichtbewusst und irgendwie, ja, man macht das jetzt halt so.
Man muss aber auch sagen, dass die Religion in den USA eine zwiespältige Rolle einnimmt, denn Donald Trump setzt ganz klar auf religiöse Symbolik. Die Evangelikalen haben ihm 2016 zum Beispiel zum Sieg verholfen und 2024 könnte das nochmal passieren. Deswegen verläuft der Riss in den USA entlang des Glaubens und deswegen sprechen wir darüber in dieser Folge.
Hallo, ihr hört den Terra X Podcast, Der Riss. In dieser Staffel geht es um die USA. Und wir sind eure Hosts. Ich bin Jani-Sophia Höder, Journalistin und Autorin.
Und ich bin Tongjin Smith, Politikwissenschaftlerin und Journalistin. Wir haben beide familiäre Beziehungen in die USA und deshalb beschäftigt uns der tiefe Riss, der durch dieses Land geht, durch die Gesellschaft und letztendlich alles durchzieht.
Und zwar nicht erst jetzt, wo Donald Trump zur Wahl steht.
Ja, wobei der Riss durch die USA vielleicht so deutlich sichtbar ist wie noch nie zuvor. Beim Beten, vor Gericht, bei der Frage, wo du wohnst, auf welche Schule du gehst, was du isst, wie lange du leben wirst und wie viel Geld du in diesem Leben jemals verdienen wirst. Und natürlich immer und überall beim Thema Race. Alles in den USA ist politisch. In dieser Podcast-Serie geht es darum, wie es dazu gekommen ist.
Aber wir sind natürlich viel mehr als ein History-Podcast. Unser Motto ist frei nach dem Schriftsteller William Faulkner. Das Vergangene ist nicht tot, es ist nicht einmal vergangen. Wir zeigen in jeder Folge, wie es sich auswirkt auf das Hier und Heute.
Und da muss ich dir jetzt erstmal jemanden vorstellen, an dessen Geschichte man sehen kann, wie dieser Riss in den USA entstanden ist, wie sich Religion und Politik vermischen. Ein Januarmorgen in Kalifornien. Bradley Onishi war gerade am Strand surfen. Jetzt kommt er bestens gelaunt nach Hause und setzt sich an den Schreibtisch. Bradley unterrichtet Religious Studies an der University of San Francisco. Bevor er sich heute aber an die Arbeit macht, schaut er auf seinem Laptop noch kurz die Nachrichten an.
Ich kam also in der Früh so gegen 8:30 nach Hause und habe mich an meine Arbeit gesetzt. Und ein Tag, der voller Hoffnung begonnen hatte, wurde plötzlich zu einem Tag des absoluten Schocks und der Verzweiflung.
Was Bradley sieht, sind Bilder aus Washington. Es ist der 6. Januar 2021. Und Donald Trump ist vor ein paar Wochen als Präsident abgewählt worden und hat gerade eine Rede vor seinen Anhängerinnen und Anhängern gehalten. Eine Rede, in der er davon spricht, dass die Demokraten die Wahlen gestohlen haben. Und dass gute Amerikanerinnen und Amerikaner das nicht so einfach hinnehmen dürfen. Seine Anhängerinnen und Anhänger haben gejubelt und applaudiert und sind auf das Kapitol marschiert. Wie viele es sind, ist nicht ganz klar. Manche sprechen von 3.000 Leuten, andere von 10.000. Sicher ist aber, dass die Stimmung langsam eskaliert. Menschen fangen an zu randalieren, stürmen die Treppen zum Kapitol hinauf und dann zerbricht einer der Randalierer ein Fenster. Ganz vorne mit dabei ist Jake Angeli, den viele wahrscheinlich besser als den QAnon-Schamanen kennen. Nackter, heftig tätowierter Oberkörper, eine Fellmütze mit Büffelhörnern auf dem Kopf. Sein Gesicht ist halb vom Bart und halb von der darauf gemalten amerikanischen Flagge bedeckt. Und in der Hand hält er einen Speer, ebenfalls mit einer amerikanischen Flagge dran. Zusammen mit weiteren Randalierern stürmt er in den Sitzungssaal des Senats. Er steigt aufs Podest mit einem Megafon in der Hand und ruft zum Gebet auf. Man kann die ganze religiöse Symbolik gut auf einem Video sehen, das der Reporter Luke Mogelson für den New Yorker aufgenommen hat. Und auch Bradley, der an der Westküste gebannt auf die Bilder auf seinem Laptop starrt, fällt das sofort auf.
There were so many signs and symbols representing Christianity.
Man sah so viele christliche Symbole, Slogans wie Jesus ist mein Erlöser, Trump ist mein Präsident, die christliche Flagge, die Appeal to Heaven Flagge. Leute hatten Marienbildnisse oder Jesus-Statuen dabei. Manche trugen Armeekleidung, auf die sie Bibelverse aufgenäht hatten. Manche beteten, während sie das Kapitol stürmten. Als meine Kollegen und ich uns die Bilder genauer ansahen, wurde uns klar, dass das nicht nur ein Aufstand gegen die USA war, sondern auch ein Tag des religiösen Zorns. This is a day of religious fury, as much
as it is an insurrection against the United States. Diese Leute, die er hier auf seinem Bildschirm sieht, haben in den letzten Jahren in den USA gewaltig an Einfluss gewonnen. Es sind sogenannte White Christian Nationalists, Menschen, die glauben, dass die USA alleine von weißen protestantischen Christen und Christinnen gegründet wurde und ihnen allein gehören. Aber was Bradley am meisten schockiert hat, ist der Gedanke, wenn der Marsch auf das Kapitol vor, sagen wir mal, 20 Jahren stattgefunden hätte, er wäre wahrscheinlich dabei gewesen.
I am serious about that. Das meine ich ernst.
I was a very zealous convert.
Ich war ein begeisterter Konvertit.
Er selbst wurde nämlich als 14-Jähriger von einem mehr oder weniger areligiösen Teenager zum eifrigen Mitglied einer evangelikalen Kirche in Orange County im Süden von Los Angeles.
Und ich habe Dinge getan, die viele für extrem hielten. Hätte jemand aus meiner Kirche gesagt, hier ist ein Flugticket, morgen fliegen wir nach Washington, D.C., um für unser Land und Gottes Vision davon einzustehen. Ich hätte als 19-Jähriger wahrscheinlich nicht lange gezögert.
Wow, er wäre tatsächlich mitgegangen.
Ja, und die spannende Frage ist ja, wie kommt es dazu, dass er tatsächlich mitgegangen wäre? Es gibt übrigens eine Studie vom Pew Research Institute, das ist ein unabhängiges Forschungsinstitut, ein Think Tank in den USA. Und diese Studie besagt, dass knapp 90% der 336 Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner an Gott glauben, also an welchen auch immer. Und immerhin 77%, also mehr als drei Viertel, identifizieren sich mit einem ganz konkreten Glauben. Die meisten nämlich mit dem christlichen Glauben. Nur knapp 2% bekennen sich zum Judentum, so wie in meiner Familie, und sogar noch weniger zum Islam, zum Buddhismus, Hinduismus oder irgendwelche anderen Religionen. Es gibt ja auch andere. Und am Ende muss man sagen, dass die Kirche und der Glaube an sich eben in den USA eine zwiespältige Rolle spielen.
Das stimmt wirklich in der Tat so.
Das ist Philip Gorski. Ihn werden wir später noch ein paar Mal hören. Er ist Professor für Soziologie an der Universität Yale. Und er beschäftigt sich in erster Linie mit den Wechselwirkungen zwischen Religion und Politik. Und Philip Gorski meint, auf der einen Seite haben die Kirchen eine über das Religiöse hinausgehende soziale Rolle in der amerikanischen Gesellschaft.
Also es sind wesentlich mehr Leute, die eine Kirche angehören, als meinetwegen eine Gewerkschaft oder eine Partei oder einem Club.
Aber auf der anderen Seite, und das haben wir eben am Anfang auch schon gehört, spielen sie eine große Rolle, wenn es darum geht, die Nation in zwei Lager zu teilen. In Befürworter und Gegner von Abtreibung, Todesstrafe, Rechten von Minderheiten und so weiter. Kurz quasi eine Lager, konservativ, ultrakonservativ bis fundamentalistisch und das andere nämlich liberal und weltoffen.
Im Zuge der politischen Polarisierung und Säkularisierung in den letzten 3-4 Jahrzehnten also zersplittert das schon eher die Gesellschaft.
Wobei man muss hier auch sagen, die Kirchen sind eben nicht allein diejenigen, die den Keil in die Gesellschaft treiben. Den Riss gibt es auch so. Man muss auf der anderen Seite wiederum sagen, aber die wichtigsten Akteure auf der konservativen Seite sind halt eben die Evangelikalen, also die konservativen Evangelikalen. Und sie stellen in den USA die größte religiöse Gruppe dar und haben sich gemeinsam mit einer Gruppe konservativer Katholiken und Katholikinnen im Laufe der letzten Jahrzehnte radikalisiert. Ja, um das zu verstehen, müssen wir wieder tief in die Geschichte eintauchen und schauen, wie sich die Kirchen in den letzten 250 Jahren eigentlich entwickelt haben und warum in den USA Glaube und Politik eben so eng miteinander verzahnt sind. Ich meine, verrückt eigentlich, in einem Land, in dessen Verfassung, also im ersten Zusatzartikel, First Amendment, ja explizit drinsteht, dass Kirche und Staat getrennt sind. Aber gehen wir nochmal zurück zu Bradley Onishi, den surfenden Religionsprofessor aus San Francisco. Denn in seiner Lebensgeschichte stecken eben ganz viele Hinweise auf diese unterschiedlichen Aspekte von Religiosität in den USA. Er war nämlich, wie er vorhin auch kurz erwähnt hat, nicht immer schon ein evangelikaler Christ. Im Gegenteil.
Ich war mir sicher, Kirche ist langweilig. Als Kind habe ich viel Simpsons geschaut und für mich waren die alle wie Ned Flanders.
I thought everyone there would be like Ned Flanders.
Ich habe mir gestern extra nochmal eine Simpsons-Folge angeguckt, um Ned Flanders nochmal in Action zu erleben, weil ich auch, wie er die Simpsons geguckt habe als Kind. Und Ned ist lieb, nett, sympathisch, aber auch gleichzeitig unfassbar langweilig. Und er verkörpert quasi so ein Stereotyp des typischen Kirchengängers oder der Kirchengängerin in den USA.
Ja, und Bradley steckt mit seinen 14 Jahren natürlich auch noch mitten in der Pubertät. Und da ist alles, was nur im Entferntesten nach Ned Flanders riecht, ein totales No-Go. Logisch.
I got good grades in school, but I was hanging out with the kind.
Ich hatte gute Noten, aber ich bin mit den Leuten rumgehangen, die heimlich geraucht haben und Drogen genommen haben, die Sex hatten und mutwillig Dinge zerstört haben. Meine Haare waren pink oder in einer anderen verrückten Farbe gefärbt. Ich trug Klamotten im Grunge-Stil. Es waren eben die 90er.
Ja, wie kommt so jemanden in die Kirche? Die Antwort ist eigentlich ganz simpel. Bradleys Freundin geht regelmäßig in die Kirche. Und zwar in eine dieser evangelikalen Mega-Churches. Konkret war das die Rose Drive Friends Church in Yorba Linda. Das ist ein Vorort von Los Angeles. Und diese Kirche hat ungefähr 2000 feste Gemeindemitglieder. Sie hat ihm vorgeschlagen, doch einfach mal mitzukommen. Und Bradley hat sich gedacht, ja gut, okay, wenn ich an einem Mittwochabend mal nach 7 vielleicht meine Freundin noch sehen will, dann lässt mich meine Mutter ganz bestimmt nicht gehen.
Aber wenn ich ihr sage, ich will in die Kirche, dann wird sie mich gehen lassen. Es war der perfekte Plan. Wir gehen in den Gottesdienst, schleichen uns raus, um rumzumachen und kommen kurz vor Ende wieder zurück. Ein richtig guter Mittwochabend.
Ja, Bradley kommt also in der Kirche an und womit er halt gar nicht gerechnet hat, ist, dass die Leute da alles andere sind als langweilige Spieße, also Ned Flanders weit und breit nicht zu sehen. Und es gibt eine Jugendgruppe mit Menschen so um die 20, die ihn auf Anhieb gecatcht hat.
Und sie haben mich nicht abgewiesen. Sie haben mich stattdessen angeguckt und gesagt, coole Haare, was für ein Skateboard fährst du? Wo gehst du surfen? Und da habe ich verstanden, dass ich Christ sein konnte und ich selbst.
Und diese Geschichte ist aus Sicht der Kirchengemeinde natürlich ein absoluter Traum. Evangelikale Christen und Christinnen sehen sich ja selbst als erweckte Christinnen und Christen. Und jede und jeder hat seine eigene Geschichte, wie er zu Jesus gefunden hat. Und sie ermutigen sich auch gegenseitig, ganz systematisch eben an dieser Geschichte zu arbeiten und sich so eine sogenannte Testimony zurechtzulegen. Das hatte meine Mutter übrigens auch. Bradley hat jetzt ein Testimony wie aus dem Bilderbuch. Aufgewachsen in Anaheim, direkt neben einem der riesigen Vergnügungsparks.
I could see the fireworks from Disneyland every night from my house.
Ich konnte jeden Abend das Feuerwerk im Disneyland sehen.
Und seine Eltern sind beide nicht besonders religiös. Seine Mutter ist eine Weiße aus Tennessee. Der Vater ist Japanese American und auf Hawaii aufgewachsen, formellen Buddhist, aber er praktiziert halt nicht. Und Bradley kommt mit 14 Jahren in Gefahr abzudriften und in die falschen Kreise zu geraten. Und aufgrund einer göttlichen Fügung, so eben seine Lesart, findet er aber den Weg in die Kirche zu Gott und trifft Leute, die ihn retten, weil er mit ihnen komplett auf einer Wellenlänge ist.
Nobody said, if you want to be a good Christian, you need to shape up. You need to start dressing differently.
Niemand hat von mir verlangt, dass ich mich als Christ verändere. Niemand hat gesagt, zieh dich anders an. oder du brauchst eine andere Frisur. Niemand wollte, dass ich aufhöre zu skaten oder zu surfen, weil das nicht Gottes Wille sei. Im Gegenteil, sie sagten, Gott nimmt mich so, wie ich bin. Ich habe auch christliche Musik kennengelernt, die Punk war oder Alternative. Ich wusste nicht, dass es sowas gab. Und das Bibelstudium war spannend. Meine ursprünglichen Vorstellungen von Kirche haben sich überhaupt nicht bewahrheitet.
Ja, und damit ist klar, für Bradley wird eben diese Kirche sein zweites Zuhause.
Also Bradleys Geschichte klingt wie diese perfekte Testimony, so wie so ein perfektes Werbeplakat für die Church, weil er kann ja selbst sein und wir suchen doch alle Zugehörigkeit. Wir wollen wir sein und akzeptiert werden, wie wir sind, und genau das beschreibt er.
Ja, und genau das ist es, was eben unter diesen protestantischen Megachurches ganz viele erreichen wollen und warum sie halt eben auf Entertainment und Community setzen, also ne, be yourself. Und das, ja, das sieht man auch schon, wenn man reinkommt.
Man muss sich so eine Konzerthalle vorstellen oder ein Kino so mit Bildschirm und Soundsystem und große Bühne und raffinierte Lichtausstattung. Das ist schon eher eine Atmosphäre wie auf einem Musikfestival. Oder das ist manchmal sogar wie ein Shopping Mall organisiert. Also dann, es gibt drei verschiedene Kirchen, die miteinander verbunden sind. Eins, was eher traditionell ist, und eins so ein bisschen Avantgarde. Und das andere spielt ja Country Music. Kann man sich dann aussuchen, je nach Geschmack.
Religiöse Motive haben ja in den USA, das ist ja quasi eine Tradition in den USA, und vor allem Country Music und Religion. Ich muss an Taylor Swift denken, die bei jedem Award quasi Gott dankt, oder Carrie Underwood oder Jessica Simpson. Ich war ein riesen Britney Spears Fan und Jessica Simpson war so dieser religiöse Gegenpol, der quasi immer für Gott gesungen hatte in ihren Songs. Also gerade Country Music, der so in dem Deep South verwurzelt ist, wo einfach auch der Christentum verwurzelt ist, die gehen Hand in Hand.
Ja, das stimmt absolut. Aber lass uns mal an der Stelle noch ein kleines bisschen weiter in die Vergangenheit zurückreisen. Genauer gesagt bis ins frühe 17. Jahrhundert. Die USA gab es damals noch gar nicht. Und für Europäerinnen und Europäer war auf der anderen Seite des Atlantiks nur ein riesiges, unentdecktes Stück Land.
Und dazu muss man sagen, dass die britischen Festlandskolonien in Nordamerika ja so ein bisschen als Müllhalde der englischen Gesellschaft dienten.
Das ist Michael Hochgeschwender. Er ist Professor für nordamerikanische Geschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und er ist Spezialist für Religionsfragen in den USA. Und die ersten, die auf dieser Müllhalde entsorgt werden, sind, haha, surprise, surprise, Religionsflüchtlinge. Die sogenannten Pilgrim Fathers, sie sind Separatisten, die die Autorität der anglikanischen Kirche nicht anerkennen. Und sie berufen sich stärker auf die Bibel und feiern einen Gottesdienst, der weniger ritualisiert ist, da haben wir das schon, als zum Beispiel die Anglikaner, die ja eigentlich so von ihrem Ritus eher am katholischen Glauben dran sind. Und kurz nach ihnen kommen auch noch ganz andere Menschen, die halt eben auch aufgrund ihrer Religion verfolgt werden und eben mit der Church of England im Clinch liegen. Darunter eben die Puritaner, die die Kirche von innen heraus erneuern wollen, die Quäker, die sich weigern, Eide zu schwören und Militärdienst zu leisten, Baptisten, die die Taufe von Kindern ablehnen und so weiter. Aber eben auch Katholiken, wenn man so will, die Erzfeinde der Anglikaner und der Reformierten. Aber bei den Katholiken sind es halt in erster Linie keine Briten und Britinnen, die in die Kolonien übersetzen, sondern halt Gläubige aus anderen europäischen Nationen, die im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte dazukommen. Also Deutsche, Polen, auch später dann Iren, die nach der Kartoffelfäule 1845 übergesiedelt sind. Spanierinnen und Spanier wandern aus, auch die Italienerinnen und Italiener, teilweise eben auch Franzosen und Französinnen. Side note, Fun Fact, die Geschichte der USA als Land religiös verfolgter Menschen hat eben auch dafür gesorgt, dass die Kirche vom Staat getrennt wird und 1791 in der Verfassung auch im First Amendment, also im ersten Zusatzartikel, auch verankert ist. Aber gehen wir noch mal ein kleines Stück wieder zurück ins 17. Jahrhundert. Hier kommen nämlich die ersten Siedler in den britischen Kolonien an und bringen ein riesiges Sammelsurium unterschiedlicher, gleichberechtigter, aber auch miteinander konkurrierender Glaubensrichtungen mit. Und es taucht ein weiteres Problem auf. Die Siedler haben sich über das riesige Land verteilt. Der Abstand zur nächsten Ortschaft, wo es vielleicht eine Kirche gibt, ist unter Umständen mehrere Tagesreisen entfernt. Autos gab es nicht, ne? Man ging zu Fuß oder mit der Pferdekutsche. Und so kommt es eben zu einer Entfremdung zwischen den organisierten Kirchen in den größeren Ortschaften und ihren Mitgliedern, die zum Teil weit draußen auf dem Land gewohnt haben und eben ganz andere Probleme hatten. Und spätestens um 1740 fühlen sich viele Leute einfach spirituell vernachlässigt.
Es waren halt keine Pfarrer da. Aber die waren alles Christen, die waren getauft, die hatten die Bibel als Buch zu Hause, oft als einziges Buch, da lasen sie drin rum. Und dann gibt es so intensivierte Phasen, wo aus Protest gegen die etablierte akademische Pfarrerselite Menschen sagen, das spricht mich nicht an.
Viele Leute haben also quasi auf diese Art und Weise ihr eigenes religiöses Süppchen gekocht. Und viele begeben sich dann eigenständig auf die Sinnsuche.
Das ist unfassbar spannend. Im Prinzip haben die sich ja so eine DIY-Version ihres Glaubens zusammengebastelt, weil sie da so weit voneinander isoliert saßen.
Absolut. Also die selbstgerichtete, eigenständige Bible Study, auch vielleicht in Gruppen, ist ein ganz zentraler Aspekt. Das hat man heute in den Kirchen übrigens auch noch. Und ja, und viele sind eben auf so eine Art Suche nach geistiger Führung. Also man ist ziemlich verloren, glaube ich, da draußen in der Landschaft.
Also das war sehr wichtig, denn in einer frühneuzeitlichen Gesellschaft sind Religion und Gesellschaft immer eng miteinander verknüpft.
Und dazu kommt jetzt in den Kolonien eben auch noch ein wachsendes soziales und wirtschaftliches Problem. Es gab nämlich auf der einen Seite die reichen Großgrundbesitzer, die in der Regel an der Küste gelebt haben, also entlang der Ostküste. Wir reden ja noch gar nicht über die Entdeckung des Westens, sondern wir sind immer noch Anfang 17. Jahrhundert an der Ostküste. Und ganz viele davon waren Anglikaner. Manche sind auch sozusagen Deisten, also Leute, die als Kinder der beginnenden Aufklärung irgendwie an göttliche Macht glauben, aber sich weder den Katholiken zusortieren können noch den Protestanten. Insofern sind sie so ein bisschen dazwischen. Sie glauben zwar an Gott, aber so ein bisschen unorganisiert, wenn man so möchte. Oder sie sind eben sogenannte klassische Congregationalists. Also sie gehören ja quasi zum reformierten Protestantentum. Und auf der anderen Seite gibt es eben die ganzen Farmer und Siedlerinnen und Siedler, die irgendwo im Nirgendwo mehr schlecht als recht eben ihren Acker pflügen und versuchen zu überleben.
Und diese Kleinfarmer im Westen litten in der Regel unter dem Landhunger und den Ausbeutungspraktiken der etablierten oligarchischen Eliten an der Ostküste, der Großgrundbesitzer. Und das verbindet sich da mit evangelikaler Religiosität, weil die mit der etablierten Staatsreligiosität nichts anfangen können. Das ist die Religion ihrer Unterdrücker.
Ja, und genau deswegen kommt es halt eben ungefähr 100 Jahre nach der Ankunft der Pilgrim Fathers und Pilgrim Mothers dazu, dass die ersten evangelikalen Prediger da draußen in diesem weiten Land fruchtbaren Boden finden. Evangelical heißt übrigens in diesem Zeitpunkt einfach nur, also in Anführungsstrichen, evangelisch, also protestantisch. Ne? Und das heißt also eben, für sie war die Bibel letztendlich wichtiger als irgendwelche konfessionellen Traditionen, Riten etc.
Das Wichtige ist die Internalisierung. Also wenn ich mich als evangelikal empfinde, sollte das innere Bestreben da sein, jeden Tag in der Heiligen Schrift etwas zu lesen.
Ja, und evangelikale Prediger setzen sich halt so um 1740 aufs Pferd und reiten gen Westen, also den Westen von Virginia und North and South Carolina und Georgia. Also wir reden, wie gesagt, ne, wir sind noch gar nicht da hinter Mississippi und holen die verlorenen Seelen wieder zurück zum rechten Glauben. Einer der bekanntesten dieser Prediger war ein gewisser George Whitefield. Er wurde in England geboren, hat in Oxford studiert, also gehört also eher zu dieser Elite und hat einen enormen Missionseifer, den er in die Kolonien mitgebracht hat. Und angeblich hatte er auch eine ungewöhnlich laute Stimme. Und seine schauspielerischen Einlagen machen ihn eben zu einem der erfolgreichsten Prediger des 18. Jahrhunderts. Ich denke, das ist einer der Gründe, weshalb wir überhaupt seinen Namen auch noch kennen. Und er soll übrigens in einem Jahr auf einem Pferd und mit einer Kutsche 8000 Kilometer durch Nordamerika gereist sein und hat 350 Mal gepredigt. Also ne, du siehst, er ist sehr, wie soll ich sagen, sehr eifrig.
Er ist sehr eifrig.
Ja. Ja, und natürlich ist er nicht der Einzige. Man spricht in dieser Zeit um 1740 und danach vom sogenannten Great Awakening, also dem großen Erwachen. Na, und nach dieser ersten Erweckungsbewegung kommt die zweite, die dritte und die vierte, ne, kann man sich so durchzählen. Und jedes Mal werden wieder Menschen für Jesus gewonnen. Weitere Gemeinden gegründet, neue Kirchen gebaut oder Gebäude in Kirchen umgemünzt sozusagen. Und die Prediger haben Gelegenheit, ihren Predigtstil zu verfeinern. Am anschaulichsten wird das vielleicht an den sogenannten Camp-Meetings. Das sind richtige religiöse Festivals. Also da haben wir schon den Entertainment-Faktor.
Ein Camp-Meeting ist, da tun sich mehrere Erweckungsprediger zusammen, ziehen durch das Land und machen auch zusammen Werbung. Das heißt, es kommt ein Trommler, der erstmal durch die Dörfer zieht und sagt, dann und dann treffen sich alle zum großen Camp-Meeting da und da. Und das dauert 3 Tage, meistens ein Wochenende. Und da wird auch gezeltet, die Leute bleiben da, machen zusammen Barbecue. Wenn die Prediger weg sind, kann es auch passieren, dass sie mal zusammen tanzen, sehr zum Ärger der Prediger. Aber das ist auch ein großer Heiratsmarkt, wo die jungen Frauen und die jungen Männer aus der Umgebung zusammenkommen. Das ist ein Social Event.
Also wenn man so will, hat die evangelikale Kirche schon sehr früh verstanden, dass Religion ein Happening sein muss. Insofern sind die heutigen TV-Prediger die Enkel und Urenkel dieser frühen Erweckungsprediger. Und diese Televangelists, wie man sie nennt, sind für Europäer und Europäerinnen vielleicht, ja, sagen wir, im besten Fall ein bisschen verrückt, ein bisschen crazy. Und im schlimmsten Fall, ja, wirken sie halt auch eben erschreckend, ne? Also, weil sie halt mit so viel Theatralik letztendlich predigen. Das ist schon intensiv. Ja, aber es gibt auch Kenneth Copeland, der eben in einem seiner Gottesdienste so tut, als würde er sich in die Handfläche ritzen.
This is my blood of the new covenant.
Was?
Yes.
Ich wollte gerade sagen, eigentlich klingen sie wie so Superstars, aber schon scary Superstars.
Ja.
Also sie spielen ja schon mit Angst.
Ja, ja.
Yes. Now his blood is in my body.
Yes, sir.
His blood is mixed with my blood. Can you see it?
Das klingt wie Theater.
Es ist Theater letztendlich. Ja, und Copeland ist einer der bekanntesten Televangelists. Das ist kein Wortspiel, Fun Fact, ne? Die nennen sich wirklich so. Paula White zum Beispiel, das ist die persönliche religiöse Beraterin von Donald Trump, ist auch ein Televangelist. Also wenn man, es gibt auch diese Bilder, wo sie mit Trump zusammensteht und den göttlichen Segen mit Beschwörungsformeln herbeibringt. Das ist halt ja eher wie so ein Schlachtruf.
Strike and strike and strike and strike.
Also wenn ihr euch das mal selbst angucken wollt, wir packen euch mal die Links in die Shownotes. Es gibt noch natürlich noch andere. Also Joel Osteen ist zum Beispiel so einer. Er ist der Chefprediger in der Lakewood Church in Houston, Texas, wo er jede Woche vor ungefähr 50.000 Menschen spricht. Die Zuschauerinnen und Zuschauer am Fernsehen und in den sozialen Medien übrigens gar nicht mitgezählt. Also Megachurch ist hier wirklich so gemeint.
But God is not just the God of the mountains, he's the God of the valleys. The only way to go to a higher mountain is to come down and go through the valley.
Was er hier macht, ist ja sehr universal. Es passt ja zu jedem und zu allem so. Also dieses Bild vom Valley und den Mountains und also vom Berg und Tal, das ist ja natürlich ganz klug.
Ja. Und das führt eben dazu, dass Religion Big Business ist in den USA. Das ist ein Wirtschaftsfaktor. Es gibt übrigens Berichte, wonach Osteen, also dieser Mann mit seinen 50.000 Menschen jeden Sonntag, über 70 Millionen Dollar im Jahr verdient mit dem, was er tut.
Ja, also, das ist so viel Geld.
Ja, und das versteht sich eben auch aus dieser Tradition, dieser Camp-Meetings und der Erweckungsbewegung. Dadurch versteht man halt eben auch, warum Kirche in den USA im sozialen Leben so eine große Rolle spielt.
Amerikaner, hat man einmal ausgerechnet, wechseln im Leben 12-mal ihren Wohnsitz. Das heißt, der Zusammenhalt der erweiterten Kernfamilie ist schwächer als in Europa ausgeprägt. Man sieht sich zu Thanksgiving und man sieht sich zu Weihnachten vielleicht. Und die Kirchengemeinde vermittelt dann familiäre Wärme.
12-mal, das muss man sich erstmal vorstellen.
Ja, das nennt man in der Soziologie übrigens den Third Place, also den dritten Ort. Das ist so diese, wenn man sagt, also der erste Ort ist zu Hause, der zweite ist der Arbeitsplatz und der dritte Ort ist eben dieser, wo man halt irgendwie andere Menschen kennenlernt. Grundsätzlich sagt man ja, so ein dritter Ort muss offen sein für alle Menschen, muss relativ leicht erreichbar sein. Man muss dort mit Menschen in Gespräch kommen können, sich austauschen können, im Zweifelsfall die besten oder im besten Fall sozusagen immer wieder die gleichen Leute treffen. Und das ist so eine Art Zweitfamilie.
Genau. Um sich zu connecten und nicht so einsam zu sein.
Richtig.
Ja. Gerade wo Leute oder wo wir als Gesellschaft ja auch oft alleine wohnen.
Richtig.
Und nicht mehr mit der Familie oder mit mehreren Menschen. Wir sind dann allein.
Ja, und also interessant ist auch die Geschichte von Freunden von meiner Mutter, die nach Deutschland gekommen sind, weil sie gedacht haben, wir möchten mal woanders leben. Und der erste Schritt war für sie, mich auch zu fragen, wo ist denn hier eine Kirche, wo wir Mitglieder werden können? Also für die ist das sozusagen der erste Weg, um sich irgendwie zu sozialisieren, irgendwo anzukommen. Und interessanterweise haben die auch tatsächlich hier in Berlin dann eine Kirche gefunden, wo sie sich dann eingegliedert haben und sich genauso engagiert haben in so einem Third Place. Ja, zusammengefasst, Gottesdienst ist nicht nur einfach Gottesdienst.
Man vermittelt sich gegenseitig Kredite. Also man muss sich auch diese gesellschaftliche Funktion von Religion immer vor Augen halten, wenn man verstehen will, warum in einem Land, das ein vergleichsweise schwach ausgeprägtes Sozialsystem hat, Religion weiterhin so lebendig bleibt.
Die Kirchen übernehmen in den USA eigentlich, also spendenbasiert, viele Aufgaben, die in Europa staatlich sind. Also, ne, und staatlich in Europa heißt ja in dem Fall steuerbasiert. Für viele Amerikanerinnen und Amerikaner, gerade für religiöse Menschen, ist so dieses, ne, steuerliche und der Staat regelt das etc. eher so ein verdächtiger Gedanke.
Der Welfare State ist für sie vom Satan. Das ist der Versuch des Staates, die Rolle der Kirche zu vernichten.
Ja, und deswegen betreiben ganz viele religiöse Gemeinden und Gemeinschaften eben ihre eigenen Schulen und Kindergärten, sogenannte Parish Schools. Sie kümmern sich um Arme, um Obdachlose und Bedürftige. Und dabei beschränkt sich das eben nicht nur auf die christlichen Kirchen, das muss man auch sagen.
Das klingt ja jetzt alles nach Fun und Spaß, nach Essen, Ausgehen, Singles, die mingeln. Wo sind da die Regeln? Gibt es da gar keine Vorschriften?
Ja, also nein. Also jein, das sagt jedenfalls Michael Hochgeschwender.
Sie müssen gar nichts.
Man denkt aus europäischer Perspektive immer, dass die so, ne, so streng evangelikale dann doch ja sowas Ähnliches sind wie christliche Fundamentalisten. Aber der Vergleich hinkt, meint übrigens auch Hochgeschwender. Das liegt aber auch vielleicht daran, dass der Evangelikalismus nicht so leicht zu greifen ist. Es gibt zwar auf der einen Seite eben die World Evangelical Alliance, in der sich nach eigenen Angaben 600 Millionen Evangelikale weltweit zusammengeschlossen haben und deren Generalsekretär interessanterweise bis April 2024 ein Bischof aus Bonn war. Aber den kennen die meisten in den USA wahrscheinlich nicht. Der hat nämlich im Gegensatz zum Papst, der natürlich im Katholizismus doch was zu sagen hat, im Evangelikalismus nicht so viel zu sagen. Und man muss sagen, was die evangelikalen Kirchen letztendlich auszeichnet und was vielleicht so aus europäischer Perspektive tatsächlich schwer ist zu verstehen, dass es eben keine übergeordneten Autoritäten gibt. Also jede Kirche steht quasi für sich. Und es gibt halt eben evangelikale Baptisten, es gibt evangelikale Methodisten, evangelikale Presbyterianer, zu denen meine Mutter übrigens mal gehört hat und dann später eben nicht mehr. Aber das heißt eben nicht automatisch, dass jeder Baptist, jeder Methodist, jeder Presbyterianer auch gleich evangelikal ist, weil sie eben keiner Obrigkeit unterliegen, wie eben, wie gesagt, in der katholischen Kirche im Vatikan. Und die können sich halt als evangelikale Gruppen politisch und gesellschaftlich frei bewegen. Kann aber auch abdriften in irgendwelche politischen Extreme.
Du hast jetzt deine Mutter ein paar Mal erwähnt. Kannst du mir jetzt kurz mal ihre Glaubensreise, ihre Glaubensbiografie erzählen?
Ach Gott, ist gar nicht so einfach. Meine Mutter ist ja in Japan geboren als Koreanerin, ist aber in Korea aufgewachsen. Und nominell war Korea zu dem Zeitpunkt buddhistisch und ich glaube, sie ist auch eher in diesen buddhistischen Traditionen aufgewachsen, ohne das aktiv zu glauben oder aktiv zu praktizieren in irgendeiner Form. So ein bisschen wie Bradley Onishis Vater, der auch sagt, er war Buddhist, aber hat nicht wirklich praktiziert. So ähnlich muss es bei meiner Mutter wohl auch gewesen sein. Dann hat sie meinen Vater geheiratet, der Jude ist und der aber auch irgendwann seinem Glauben davongelaufen ist im Grunde genommen. Der fand das sehr, sehr schwierig, seinen Glauben mit seinem Lebensstil zu vereinbaren, weil mein Vater ein sehr weltoffener Mensch ist und sein Rabbi aber ihm quasi gesagt hat, ne, du kannst nur eine jüdische Frau heiraten und dann geht er los und heiratet jemanden, der eine Goy ist, also eben keine Jüdin. Und nach der Trennung meiner Eltern ist meine Mutter irgendwann, ich glaube durch Freunde, in eine Kirche geraten. Das war also noch bevor sie nach Hawaii gezogen ist, hat sie noch in New York gelebt und ist ja auf diesem Weg irgendwie da reingerutscht. Ich glaube aber zu dem Zeitpunkt war das für sie alles noch nicht so wahnsinnig ernst und ja, es gab eine Bibel zu Hause, aber die hat sie, glaube ich, so in der Form nicht wirklich studiert, sondern die war halt irgendwie da und die hat ihr hin und wieder mal so ein bisschen Halt gegeben. Es war so eine schwierige Lebensphase. Und es ist sehr viel später, dass meine Mutter dann ja, dann in einer Kirche in Hawaii gelandet ist, getauft wurde, eben Presbyterianer und wurde.
Wie alt war sie denn da, wenn ich kurz reingrätschen darf?
Über 50.
Okay.
Also es ist so zweite Lebenshälfte, würde ich sagen. Da ist sie erst sozusagen zu diesem christlichen Glauben gekommen und Anfang Presbyterianerin gewesen. Und es war dann auch wieder durch eine Freundin, die sie besucht hat oder was. Und dann hat sie nebenan die Gesänge gehört und ist dann in diese New Life Church reingestolpert, weil das hat bei ihr resoniert, also die Musik. Und so ist sie dann letztendlich bei der Kirche dann gelandet, wo sie dann ganz lange auch war.
Bisschen wie Bradley, da war es ja auch seine Freundin. Also es war quasi jemand aus dem sozialen Kreis, der sie da reingebracht hat.
Mhm. Genau, deswegen sage ich, es ist auch so diese Testimony, die meine Mom da auch hat oder hatte. Sie lebt ja leider nicht mehr und die Kraft, die sie in diesem Glauben auch dann hatte. Also ich habe große Schwierigkeiten immer mit ihrer hohen Religiosität gehabt, weil mir das echt immer zu viel war. Und ich wollte auch nicht, dass sie versucht, mich zu bekehren.
Ja, das war bei meinem Vater genauso. Der hatte quasi, war Soldat und hat eine Menge Sachen gesehen und erlebt. Und auch mit uns Kindern hat er nicht wirklich darüber gesprochen, was er da alles sehen musste und wie es für ihn war. Und dann kam er zurück in seine Heimat nach Ohio, Cleveland und die Familie war schon immer sehr religiös, aber so aktiv praktiziert, auch in seiner Zeit, in der er in Berlin gelebt hatte, das hat er nicht. Aber dann auch die zweite Hälfte, da war es auch seine Cousine, die ihn mitgenommen hatte und das tut ihm gut. Also ich bin da so wie du, das sage du, also probier mir hier jetzt nicht irgendwie was einzureden oder probier mich hier nicht zu missionieren oder so. Aber für ihm gibt es Stabilität, ihm gibt es eine Community, ihm gibt es Sinn, ihm gibt es Struktur, ihm gibt es Liebe und Spaß. Und er blüht auf jeden Fall auf. So, aber natürlich, wenn wir zusammen sind, dann kann nichts gegessen werden, außer wir beten. Ich muss gewisse Dinge machen, um ihn happy zu machen. So. Aber er ist auch fein mit und redet mir auch jetzt nicht mit meinem Leben so rein.
Ja, ja. Also schon eine interessante Erfahrung für beide unsere Eltern, dass in der zweiten Hälfte des Lebens dann passiert, dass sie zu Gott finden und auf diese Art und Weise ja vielleicht auch ihren Frieden finden. Also für meine Mutter war die Kirche wirklich der Third Place und ich bin ja weit weg. Ne? Ich bin ja in Deutschland ja, und meine Mutter hat in Hawaii gelebt. Das ist literally auf der anderen Seite der Welt. Also ich glaube, ohne ihre Kirchengemeinde wäre es ihr nicht gut gegangen. Insofern, klar, also auch wenn ich nicht mit allem einverstanden bin, was diese Kirche macht und tut und sagt, auch politisch nicht. Ich bin extrem dankbar, dass das für meine Mutter ein Ort der Sicherheit war. Also auf der einen Seite, ne? Aber auf der anderen Seite ist die Kirche für die Evangelikalin oder für den Evangelikalen eben auch ein Ort, wo man sich committet. Dazu vielleicht nochmal Michael Hochgeschwender.
Durch die Begegnung mit der Bibel muss er ein Bekehrungserlebnis, eine Conversion haben, in der er Christus als seinen Herrn und Erlöser anerkennt. Und daraus folgt dann das eine oder andere. Also er glaubt bestimmte Dinge, natürlich die Kraft des Kreuzestodes Jesu Christi, die Auferstehung, die Jungfrauengeburt. Da sind die Evangelikalen zum Teil sogar relativ nah am Katholizismus. Und dass sie ein Leben aus der Heiligen Schrift herausführen müssen. Also dass auch Sitte und Moral durch Sitte und Moral der Heiligen Schrift und da auch interessanterweise ganz stark des Alten Testamentes geprägt werden.
Also gerade diese Conversion-Story, die kenne ich sehr gut von meinem Vater. Ich habe es ja schon erwähnt, er war quasi, ist viel gereist als Berufssoldat und war in Deutschland und war ganz viel unterwegs. Und da hat er nicht wirklich so Religion praktiziert, kam dann zurück, hat dann seinen Weg zum Glauben gefunden. Und er beschreibt das zum Beispiel immer als seine Wiedergeburt, Rebirth, sagt er immer. Und beschreibt, dass er quasi all die Lasten und all die Sünden, die er davor begangen hatte und dieses sich verloren fühlen quasi hinter sich gelassen hat. Also ich glaube, also er hat nie über den Prozess genau erzählt, was da abgelaufen ist, aber dass das quasi für ihn der Moment war, wo er gesagt hat, I'm a new person, I'm a new guy. Und es ist wie so eine weiße Weste, so eine reine Weste, die er jetzt hat und die ihn jetzt zu einem guten Christen macht.
Das habe ich für meine Mutter auch. Also ich will jetzt nicht unbedingt sagen, dass die an so einem absoluten Tiefpunkt in ihrem Leben war, aber schon auch so ein bisschen verloren. Und man sagt ja auch Born Again Christian. Also das ist wirklich der Punkt. Ja, und ich glaube, da sind unsere Eltern wahrscheinlich relativ typische Beispiele für. Sie sind dann vielleicht auch ein bisschen wertkonservativer, aber sie sind jetzt nicht unbedingt fundamentalistisch. Andererseits muss man sagen, da wo Evangelikalen relativ radikal sind, in Anführungsstrichen, ist aber der feste Glaube, dass das Ende der Welt nicht mehr weit ist. Und das hat natürlich auch gewaltige Folgen für die Gesellschaft, wie Philipp Gorski meint.
Ja, absolut. Also wenn man der Meinung ist, dass das Ende sich naht, also dass man befinde sich in einem Kampf zwischen Gut und Böse und man stehe natürlich auf Seiten des Guten, dann ist eine gewisse Radikalität sogar angefordert.
Ja, wer sich ganz typisch amerikanisch einen unterhaltsamen Eindruck von dieser Endzeitvorstellung verschaffen will, der sollte vielleicht mal Left Behind lesen. Das ist eine Apokalypse-Thriller-Reihe von Tim LaHaye und Jerry B. Jenkins, die übrigens auch verfilmt worden ist mit Nicolas Cage in der Hauptrolle. Ja, und darin wird gewissermaßen das Buch der Offenbarung im heutigen Amerika durchgespielt.
Aber wie ging es eigentlich bei Bradley weiter?
Ja, wie war das bei Bradley? Die ständige Beschäftigung mit dem Ende ist für ihn auch letztendlich ein starker Motivator. Er setzt sich permanent mit dem eigenen Tod auseinander und auch damit, was ihn im Jenseits erwartet. Aber auch mit dem Ende der Welt, ja, und auch mit dem Tod seiner Mitmenschen.
One of the biggest things that I think is really important to remember is that in this kind of
Man darf nicht vergessen, die Botschaft in dieser Art von Kirche ist, dass alle Nichtchristen im ewigen Fegefeuer brennen werden.
Should expect that when they die, they will burn in hell forever.
Ja, von diesem ewigen Fegefeuer will aber Bradley natürlich möglichst viele Menschen bewahren, ist ja klar.
This was something I took incredibly seriously because I thought
Ich habe das sehr ernst genommen. Ich dachte, wenn meine Familie, meine Freunde, meine Schul- oder Sportkameraden Jesus nicht kennen, dann erwartet sie nach dem Tod ewiges Leid. Ich musste also derjenige sein, der zu ihnen geht und sagt: "Hi, ich bin Brad. Wollen wir mal über die ewige Erlösung sprechen?"
Und Bradley redet also mit jedem, mit allen über Gott. Daher kommt eben auch sein missionarischer Ehrgeiz. Als er 15 ist, fragt ihn seine Mutter einmal, was er sich mal zu Weihnachten wünscht. Und daraufhin meinte er, sie soll doch bitte Geld spenden für Bibeln, die nach Nepal geschickt werden. Die Leute dort hätten noch nie von Jesus gehört. Und das sei tatsächlich wichtiger als sein persönliches Weihnachtsgeschenk.
Also 15 ist schon ganz schön jung. Mit 15 wollte ich Konzerttickets haben. Ich glaube, Klamotten, Schuhe.
Ja, und Bradley hat da so einen Enthusiasmus entwickelt im Bereich des Missionierens. Er hat sich dann immer mehr in der Kirche engagiert und sogar angefangen, Karriere zu machen. Er wird Minister und ist zuständig für Jugendarbeit. Und für Bradley bedeutet das, er muss jetzt ein gutes Vorbild sein.
And that means drugs and alcohol.
Drogen, Alkohol, Musik, die eine schlechte Botschaft vermittelt. Ungehorsam den Eltern gegenüber, sich aus dem Haus schleichen, Sex mit der Freundin oder dem Freund, das kam alles nicht in Frage.
Any of those things are out.
Ja, und stattdessen ist Bradley mit 20 Jahren verheiratet, lebt im eigenen Apartment, verdient das Geld für seine Miete in seiner Kirche. Und peu à peu verinnerlicht er jetzt auch die politischen Inhalte. Und die sind halt eben überwiegend auf konservativen Werten aufgebaut. Sicher war das nicht sozusagen ein spezielles Ereignis oder ein einzelnes Ereignis, was dazu geführt hat, dass plötzlich alle konservativen, evangelikalen, politische Aktivisten oder Aktivistinnen geworden sind. Also das würde ich gar nicht sagen. Sondern es ist eher eine Tendenz zur Öffnung und Liberalisierung der Gesellschaft der letzten, sagen wir mal, 100 Jahre, die bei vielen Evangelikalen eben ja so eine Gegenwehr bewirkt hat. Dann passt das einfach nicht. Frauen gehen arbeiten, Homosexualität ist akzeptiert, ne? Es gibt die Ehe für alle. Sex vor der Ehe ist zum Beispiel der Normalfall, in Anführungsstrichen. Es gibt aber eben auch vielleicht auch so Schlüsselereignisse, wie die Politisierung angestoßen haben. Und ja, eher progressive Urteile zum Beispiel des obersten Gerichtshofs führen dazu.
Also es gibt eine Geschichte, die eine frühe Generation von Geschichtswissenschaftlern erzählt haben. Und nach dieser Geschichte war der Wendepunkt der Gerichtsfall Roe v. Wade. Ja, und es gab dann so eine Art Backlash und das hat alles ins Rollen gesetzt.
Ja, Roe versus Wade, von diesem Urteil habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört. Es geht darin um eine der zentralen ethisch-religiösen Streitfragen, nämlich um das Recht auf Abtreibung. Viele Evangelikale begrüßen das Urteil sogar erstmals, 73, weil sie meinen, dass das ungeborene Leben des Fötus von der Mutter am besten geschützt wird. Damit haben sie sich allerdings getäuscht, denn relativ kurz nach dem Urteil steigen die Abtreibungszahlen deutlich an. Und es gibt also dementsprechend Historiker und Historikerinnen, die sagen, dass das Urteil Roe v. Wade dafür gesorgt hat, dass ein Teil der Evangelikalen politisiert wurde.
Und, sehr wichtig, es hat eine Brücke gebaut, also zwischen konservativen Katholiken und Evangelikalen.
Und so kommt es dann halt über die Zeit und ganz allmählich zu einer Annäherung, ne, der beiden Lager, also der Evangelikalen und der Katholiken. Ursprünglich waren sie ja verfeindet, man denke wieder an die Geschichte. Oder zumindest waren sie, wie soll man sagen, heftige Gegner. Ne, die institutionalisierte Kirche, also die katholische Kirche und dann halt eher die nicht so, die Evangelikalen. Ja, aber jetzt ist es so, die Katholiken auf der einen und die evangelikalen Protestanten auf der anderen Seite haben sich jetzt zusammengetan, wenn man so möchte. Und so ganz langsam erwachsen so die Erkenntnisse, dass sie doch zusammen ihre konservativen Werte verteidigen müssen. Und das hat sie eigentlich dazu gebracht, dass sie gemeinsam an einem Strang ziehen. Und zusammen bilden sie heute tatsächlich auch das, was wir die religiöse Rechte nennen würden, die von gemäßigten konservativen Abtreibungsgegnern bis hin zu den rassistischen White Christian Nationalists reicht. Also es ist auch eine relative Bandbreite. Und viele Katholiken und Katholikinnen sitzen weiter in wichtigen Positionen. Also 6 der 9 Richter und Richterinnen am obersten Gerichtshof sind zum Beispiel katholisch. Was irgendwie ein bisschen überraschend sein mag, weil man ja sonst eigentlich eher die USA mit diesem Protestantismus, White Anglo-Saxon Protestant, in Zusammenhang bringt. Aber da hat sich das halt in den letzten Jahren wirklich verändert. Und sie teilen viele konservative Werte mit den Evangelikalen. Und letztere haben eben das Gefühl, dass sie von der Öffentlichkeit, von der Regierung, von den Medien nicht wahrgenommen werden. Und dass sich in immer mehr Lebensbereiche liberale Positionen durchgezogen haben, die ihnen nicht so richtig schmecken. Ob das jetzt der Civil Rights Act von 1964 ist, der die Diskriminierung wegen Herkunft, Hautfarbe und Geschlecht untersagt. In den Schulen wird Aufklärungsunterricht gegeben, statt sexuelle Abstinenz zu predigen. Homosexuelle dürfen zur Armee und heiraten und Kinder adoptieren. Und 2009 wird sogar ein schwarzer Präsident mit Barack Obama. Und vielen Evangelikalen, muss sagen allen voran natürlich, den White Christian Nationalists stößt das ganz schön übel auf.
In ihrer Wahrnehmung werden sie von säkularen Humanisten und Liberalen von ihrem Erbteil verstoßen. Sie haben die USA aufgebaut, sie haben den Bürgerkrieg geführt, sie haben die USA stark gemacht und jetzt kommen diese Liberalen an und rauben ihnen das alles.
Ich meine, dieses Rauben und sie rauben ihnen das alles, wenn die USA ein Ort ist, das quasi kolonialisiert wurde, beziehungsweise wo EuropäerInnen hingeflohen sind. Und dass sie jetzt sagen, nein, sie nehmen uns das weg und die USA war so oder das ist ja natürlich total paradox.
Absolut, absolut. Und trotzdem, ne, führt das dazu, dass viele konservative Evangelikale sich ja in diesem Glauben dann Schritt für Schritt dann radikalisieren. Sie haben eben tatsächlich das Gefühl, sie müssten das verteidigen gegen die Schwarzen, gegen Migranten und Migrantinnen, gegen Homosexuelle, gegen Transsexuelle, gegen liberale, überwiegend urbane Menschen, ja, die letztendlich diese Weltoffenheit, diese Weiterentwicklung ja eigentlich wollen. Ne? Und dagegen wehren sich halt konservative Evangelikale. Und ja, viele reagieren halt mit Abgrenzung. Manche wollen sogar möglichst wenig Kontakt mit Andersdenkenden oder, wenn man so möchte, Andersgläubigen. Also es grenzt sich ja teilweise auch gegen andere Religionen dann auch ab. Mittlerweile entstehen sogar ganze Siedlungen, in denen sich eigentlich nur weiße, wohlhabende, konservative Christinnen und Christen zusammentun. Sie wollen eben Orte schaffen, an denen die Welt noch in Ordnung ist, wenn du so willst. Weiße Männer in traditionellen Anzügen mit vielen Kindern und mit der Frau am Herd. Und natürlich müssen die Kirchenglocken überall zu hören sein, denn der Glaube hält eben diese Gemeinschaften zusammen. Man kann das so eine Art christlich-kulturelle Renaissance im Grunde genommen nennen. Und das ist ihnen wichtiger letztendlich, als die demokratischen Grundwerte zu halten, die ja in der Verfassung festgeschrieben sind, ne?
Und Trumps Genie, wenn ich das so nennen will, war das irgendwie zu erahnen.
Zum Beispiel, indem er am 25. September 2015 beim Values Voters Summit, das ist eine Konferenz konservativer Organisationen, auf der Bühne sowas hier sagt.
Most importantly, I brought my Bible.
Also, dass er seine eigene Bibel mitgebracht hat, also die, die ihm als Kind gehört hat. Der Ausschnitt stammt übrigens aus einem CNN-Clip und man hört schon den Jubel. So holt er sie halt ab. Ja, ein bisschen wie ein Rattenfänger. Und inzwischen verkauft er eben nicht nur Trump-Perfume und Sammelkarten und goldene Turnschuhe, sondern auch noch seine eigene Bibel. Also nicht seine eigene alte, sondern eine Bibel in der Trump-Edition sozusagen. Und die hält er in einem Video im März 2024 auf seinem Kanal, auf Truth Social. Also das ist soziale Medium, was er gegründet hat, in die Kamera, wie beim Teleshopping.
All Americans need a Bible in their home and I have many. It's my favorite book. It's a lot of people's favorite book. Christians are under siege. We must protect content that is pro-God. We love God and we have to protect anything that is pro-God.
Er sagt, das sei sein Lieblingsbuch. Man müsse alle Inhalte beschützen, die pro Gott sind. Also man kann Trump vieles nachsagen, aber nicht, dass er ein devoter Christ ist.
Aber dadurch, dass er in anderen Bereichen liefert, etwa im Bereich der Abtreibungsfrage, sagen die, aha, Gott schreibt auf krummen Zeilen gerade. Er ist zwar keiner von uns, das wissen die alle. Er hat permanent außereheliche Affären, das wissen die auch alle. Er ist ein unmöglicher Mensch, das wissen die auch alle. Das bereitet Bauchschmerzen. Aber offensichtlich ist er der Kandidat Gottes, weil er die Probleme löst, die wir seit Jahrzehnten ansprechen.
Also die Devise heißt hier letztendlich Power over Piety, also sprich Macht über Frömmigkeit. Mit der Macht des Präsidenten hat Trump schon die Rechte der Kirche gestärkt. Er hat zum Beispiel per Dekret bestimmt, dass sie sich offiziell im Wahlkampf positionieren dürfen. Zuvor war es so, dass Kirchen ihre Steuerfreiheit verloren hätten, siehe wieder Trennung von Staat und Kirche, wenn sie sich in irgendeiner Form in Wahlkampf eingemischt hätten und sich politisch positioniert hätten. Und er hat im obersten Gerichtshof für eine konservative Mehrheit gesorgt. Also zum Beispiel durch diese ganzen Richterinnen und Richter, die er berufen hat, die eben katholisch zum Teil sind. Und das hat die Aufhebung des Abtreibungsrechts am Ende erst möglich gemacht. Und nun hatte er auch versprochen, im Falle seiner Wiederwahl diese Politik fortzusetzen oder vielleicht sogar zu verschärfen. Und Trump gilt bei vielen seiner evangelikalen Anhänger deshalb als politischer Messias, als Auserwählter. Und ein Narrativ, das sich jetzt mit diesem Attentatsversuch auf Trump, den er im Juli überlebt hat, weiter verstärkt. Demnach ist Gott alleine sozusagen derjenige, der das Undenkbare verhindert hat. Ja, seine christlichen Anhänger sprechen von einem Wunder, von einer schützenden Hand Gottes. Ja, und seine Anhängerinnen und Anhänger unterstützen diesen Messias eben großzügig, unter anderem von einer Reihe Trump-nahe Kirchen oder von reichen erzkonservativen Christinnen und Christen, die sich in Organisationen zusammentun, die offiziell einem wohltätigen Zweck dienen, aber de facto eben eine christliche Renaissance fördern wollen, indem sie Millionen ausgeben, um Wähler für die Republikanische Partei und damit auch für Trump zu mobilisieren.
Ja, so viel zu die Trennung zwischen Kirche und Staat.
Es ist genau diese Entwicklung, vor der Bradley Onishi Angst hat. Er hat die Kirche inzwischen verlassen, um eine lange Geschichte eben kurz zu machen. Er ist Anfang 20, geht nach Oxford in Großbritannien, um dort Theologie zu studieren. Er will immer noch Prediger werden und dafür sein Wissen erweitern. Und dann noch besser und noch kompetenter als Diener seiner Kirche zurückkehren zu können. Aber er erreicht am Ende dort genau das Gegenteil. Er ist zum ersten Mal in seinem Leben außerhalb Kaliforniens. Also das ist so ein Erlebnis, das viele Amerikanerinnen und Amerikaner dann haben. Dass dann plötzlich, man ist aus seiner Bubble raus und kommt unter ganz neue Einflüsse.
Ich habe viel gelesen. Fragen über die Bibel, über Gott, aber auch über Politisches, wie Abtreibungen und Erziehung und so weiter.
Und er findet eben keine befriedigenden Antworten darauf. Also weder in den Büchern, die er da liest, noch in sich selbst. Auch wenn er sich mit den Leuten aus der Kirche unterhält, niemand kann ihm helfen.
Oft stießen meine Fragen auf Misstrauen. Ich müsse weniger fragen und mehr auf Gott vertrauen. Und das konnte ich nicht akzeptieren. Ich fand, ich bin hier, um so viel wie möglich zu verstehen. Und wenn ich Fragen hatte, dann wollte ich antworten. So wurde ich immer desillusionierter.
If we have questions, we should seek out answers all the way to the end. And so I started to become disillusioned.
Und langsam, ganz langsam, Schritt für Schritt, wird Bradley eben bewusst, dass der Glaube den er da in Kalifornien kennengelernt hat, ihm nicht dabei helfen wird, die Welt und ihre Probleme zu verstehen. Und dann, noch während seines Studiums, kommt es zum Bruch.
And so, my life became,
ich habe mein Leben komplett verändert. Ich bin aus der Kirche ausgetreten, ich habe mich scheiden lassen und ich habe Religionswissenschaften studiert. Diesmal nicht aus der Innen-, sondern aus der Außenperspektive.
Und er bleibt bei seinem Fach. Die Religion ist nach wie vor das, was ihn interessiert, was ihn umtreibt, was er verstehen möchte. Nur eben jetzt nicht mehr als Mensch, der selbst religiös ist, sondern aus einer wissenschaftlichen Distanz heraus. Und zu Hause in Kalifornien aber kann das niemand begreifen.
Now, when this happened, my community at home.
Meine Gemeinde hat mich komplett gemieden. Sie wollten nichts mehr mit mir zu tun haben. Früher hatte ich in meiner Heimatstadt tausende Gemeindemitglieder, Bekannte und Freunde. Wenn ich jetzt zu Besuch war, taten die Leute im Café so, als würden sie mich nicht kennen. Sie machten im Park einen Bogen um mich. Für sie war ich ein Versager.
Wow, also der gefallene Engel, er wird von seiner Community abgestoßen, weil er einfach tatsächlich eigentlich mehr verstehen und wissen will. Und das ist ja krass, er hat ja schon seitdem er 15 war, ne? Also mit 15 hat er angefangen, so viel für die Community zu machen und das hat er ja auch hauptberuflich gemacht. Also und jetzt ist er einfach raus.
Ja. Ja, und wenn man so will, hat er jetzt die Seiten gewechselt. Ne?
Also, ja, er ist in der Wissenschaft.
Genau, er ist in der Wissenschaft und hat einen Podcast gestartet mit dem Titel Straight White American Jesus. Ja, komischer Titel, aber ich glaube, der zieht. Und darin redet er in erster Linie über die religiöse Rechte und die White Christian Nationalists, in denen er tatsächlich eine Gefahr für die USA erkennt. Ja, und er hat ein Buch über die White Christian Nationalists geschrieben, dessen Titel ebenfalls nichts Gutes erahnen lässt, Preparing for War. Und er hat damit nicht das Gefühl, in irgendeiner Form zu übertreiben. Bradley Onishi sieht nämlich eine große Gefahr im Einfluss der Christian Nationalists. Schließlich haben weiße Evangelikale Trump schon mal ins Amt gewählt. 2016 haben nämlich knapp 80% von ihnen für ihn gestimmt. Und 4 Jahre später glauben die White Christian Nationalists immer noch, dass die Demokraten die Wahl gestohlen oder gefälscht haben.
Crazy.
Viele Christian Nationalists sehen den 6. Januar 2021 nicht als Ende, sondern als Anfang. Als Anfang eines neuen amerikanischen Konflikts. Sie sind entschlossen, an die Macht zu kommen und Rache zu nehmen. Donald Trump hat versprochen, das Militär gegen amerikanische Bürger einzusetzen, wenn er wieder Präsident wird. Er will 10 bis 20 Millionen Menschen deportieren. Er will die Regierung unter seine Kontrolle bringen. Ich glaube, wir befinden uns im Auge des Sturms. Und es wird sich immer deutlicher zeigen, wie gefährlich die Lage tatsächlich ist.
Dahinter steckt so ein bisschen so ein apokalyptisches Narrativ.
Was er ja eigentlich aus der Kirche kennt. Oder genau. Beziehungsweise womit er groß geworden ist und was ihn sehr und sein Leben und seinen Blick auf die Welt geprägt hat, die Apokalypse naht. Mhm. Jetzt ist es nicht mehr Nicolas Cage. Quasi, jetzt ist es Donald Trump.
Jetzt ist es Donald Trump, ja.
Wie findest du das? Hast du das Gefühl, quasi, das ist Bradleys lange kirchliche Sozialisierung, dass er jetzt so apokalypsemäßig drauf ist? Oder hast du auch das Gefühl, da ist so ein Stimmungswechsel?
Nee, ich meine, zum einen, die USA waren immer schon so ein Land, in dem Sekten sehr stark waren. Und ja. Wir haben schon einige, die den jüngsten Tag herbeigesehnt haben. Und es ist auch nicht total klar, ob nicht doch irgendwie andersrum auch von Teilen religiöser Anhänger anderer Religionen auch eine Gefahr für den Staat ausgehen kann. Also wir können eigentlich am Ende niemanden ausschließen. Die Evangelikalen sind vielleicht diejenigen, die wir am deutlichsten sehen können jetzt in diesem Zusammenhang, weil sie halt so stark an Trump kleben.
Und weil sie auch so viel politischen Power haben.
Richtig, ja. Und klar, also ne, wir haben in den USA viele verschiedene religiöse Randgruppen, ob das jetzt die Amish sind, die Mormons, Jehovah Witnesses, aber eben auch Muslimen und Muslimen und Jüdinnen und Juden und wir haben den Hinduismus, wir haben sogar Scientology, also wir haben ganz, ganz, ganz viel. Und das ist auf der einen Seite immer noch sozusagen das Land der religiösen Vielfalt, wenn man so will. Und das ist vielleicht so ein bisschen das, wo eine Pluralität noch weiter existieren kann. Andererseits, wenn man sich anschaut, wie viele Menschen tatsächlich dem christlichen, dem protestantischen Glauben anhängen, wie sehr sich das auch in den letzten Jahren eben verstärkt hat, wie die Politisierung stattgefunden hat. Ja, also ich kann es nicht einschätzen, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß auch nicht, ob jetzt vielleicht auch als Gegenbewegung noch eine stärkere Säkularisierung kommt. keine Ahnung, es ist ein spannendes Ding.
Es bleibt spannend in den USA.
Auf jeden Fall. Was man aber sicher festhalten kann, ist, dass die Religion zum Riss beiträgt, der durch die amerikanische Gesellschaft geht. Nicht zuletzt, weil sie von einigen als politisches Instrument gebraucht wird.
Das war Folge 3 dieser neuen sechsteiligen Staffel von Der Riss.
In der nächsten Folge geht es um den vielleicht größten aller Risse, der die USA durchzieht. Den Riss zwischen Arm und Reich. Die USA sind einerseits das Land mit den meisten Milliardären und andererseits ein Land, in dem viele Menschen finanziell ins Bodenlose fallen. Wir müssen also reden über Geld.
Also die Geschichte mit dem Computerunternehmen, das in der Garage aufgebaut wird, das ist so ein klassischer amerikanischer Mythos. Und der Mythos wird immer und immer und immer wieder zelebriert.
Die Serie USA Der Riss ist eine Produktion von Kugel und Niere im Auftrag des ZDF. Autor dieser Folge ist Martin Krinner. Zum Redaktionsteam gehören außerdem Christian Alt, Simone Buntschuh, Jochen Dreyer, Luna Laufer, Jackie Makumba, Nicole Markwald, Dominik Schottner, Alexandra Thehn, Lisa Wölfel und wir, Siani Sophia Höder und Tongjin Smith.
Sprecherinnen und Sprecher Kelly Boacci und das Redaktionsteam, Producerin USA Melanie Hillmann, historische Fachberatung Professor Michael Hochgeschwender von der LMU München,
Audioproduktion Lenz Schuster, Distribution Chai Kathetik, Redaktion Kugel und Niere Johanna Bowman, Executive Producer Elisabeth Fee, Redaktion ZDF Heike Schmidt und Jens Monat.
Sag mal, Jörg, hast du eigentlich eine Lieblingsfolge der Rest ist Geschichte?
Ja, am besten würde ich jetzt eine auswählen, die du gemacht hast.
Ich bin Jörg Biesler.
Und ich bin Antran.
Und zusammen hosten wir
den Deutschlandfunk-Geschichtspodcast
Der Rest
ist Geschichte.
Der Podcast, in dem wir Fragen von heute mit Hilfe der Geschichte beantworten.
Es ist auch immer wichtig zu erzählen, was hat es mit uns zu tun?
Wir führen lange Gespräche mit Expertinnen und Experten, die sich echt auskennen und gleichzeitig gut davon erzählen können.
Und im besten Fall ist es das und nicht Faktenaufzählerei, sondern wirklich Geschichte erzählen in Geschichten.
Der Rest ist Geschichte. Jeden Donnerstag neu in der Deutschlandfunk-App.